Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de. In Krankenhäusern arbeiten mehrere Generationen eng zusammen. Einmal die Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Dann die Generation X, die Millennials und schließlich die Generation Z, also junge Ärztinnen und Ärzte, die nach und nach auf den Arbeitsmarkt strömen. Über diese Generation gibt es ja jede Menge Vorurteile. Faul sollen sie sein, mit unrealistischen Erwartungen an den Arbeitsalltag, quasi verwachsen mit ihren Smartphones. Aber wie ist die Generation Z denn wirklich? Was können ältere Generationen von ihr lernen und wie können sich Kliniken auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser doch sehr begehrten jungen Fachkräfte einstellen? Darüber spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Lukas Zimmerli, Departementsleiter und Chefarzt für Innere Medizin am Kantonsspital Olten in der Schweiz. Er hat sich mit der Frage beschäftigt, was junge Menschen heute noch motiviert, Medizin zu studieren. Dazu hat er Schweizer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten befragt. Zu welchen Ergebnissen die Untersuchung gekommen ist und welche Maßnahmen Zimmerli selbst aus den Ergebnissen ableitet, um sein Spital zu einem attraktiven Arbeitsplatz für die Generation Z zu machen, das verrät er im Interview.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Herr Dr. Zimmerli, schönen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast dabei sind. Wir sprechen über die Generation Z und Sie haben eine Studie erstellt und die Motivation und die besonderen Persönlichkeitsmerkmale von angehenden Studierenden der Generation Z untersucht. Erstmal so zum Einstieg, über welche Altersgruppe, über was für Menschen reden wir denn da genau?
Genau, ja, die Generation Z, das sind so die nach 2000 geboren. Und die Studie haben wir 2019 gemacht. Da hat es uns interessiert, junge Menschen ein Jahr vor dem Abitur, ist da Medizin wirklich noch interessant? Bei uns in der Schweiz immer noch die 50-Stunden-Wochen, Nachtdienst, Wochenenddienst, das ist normal, das gehört dazu. Sie müssen einen Numerus Clausus machen, wie glaube ich auch immer noch in Deutschland. Also das einzige Studium, das 6 Jahre dauert, eine Eintrittsprüfung oder Hürde hat. Da wollten wir eben wissen, für diese jungen Menschen, ist das noch interessant, Medizin überhaupt zu studieren?
Darüber, was Sie rausgefunden haben, sprechen wir gleich noch. Aber erstmal, Sie sind Chefarzt an einer Klinik. Wieso ist es denn für Chefärzte und für Personalverantwortliche im Gesundheitswesen überhaupt so wichtig, sich mit der Generation Z zu beschäftigen?
Ja, ich denke, wir sind da als Mediziner ein bisschen hintendrein. Die Pflegenden, die haben schon die Z-Pflegenden seit einigen Jahren. Und ich denke, das ist so die nächste Generation, die jetzt kommt. Das ist eine Generation, die im Gegensatz zu mir und älteren Kolleginnen und Kollegen doch völlig digital aufgewachsen ist, die, bös gesagt, mit dem Smartphone verwachsen, da wird gewischt und geswiped und ständig alles online nachgeschaut und wir müssen uns auf die einstellen. Und wie gesagt, die haben andere Bedürfnisse, die haben andere Wünsche und jetzt plötzlich so in einem Krankenhaus doch immer noch eher hierarchisch organisiert, mit bisschen fixen Regeln, rund um die Uhr Betrieb. Da möchten wir natürlich attraktiv bleiben. Da möchten wir natürlich so ein bisschen auch wissen, was wollen die. Wir können denen aber auch vermitteln, was wir von denen wollen. Das war so das Interesse. Weil wir sind ein Ausbildungskrankenhaus und haben natürlich viele Studierenden, leben auch von denen, dass die dann wieder zu uns kommen, wenn wir es gut machen. Und wir rekrutieren gerade die AssistenzärztInnen vor allem aus den eigenen Reihen, sprich aus den Studierenden, die bei uns Praktika oder Kurse absolvieren.
Reden wir mal über die Motivation. Was ist denn die Motivation? Was haben Sie herausgefunden? Warum ergreifen junge Menschen dieser Generation auch heute noch das Medizinstudium, trotz der ganzen Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die Sie gerade schon angesprochen haben?
Ja, das hat mich wirklich gefreut und tönt jetzt fast kitschig auch ein bisschen berührt, dass doch der Altruismus, das ist immer noch ein sehr hoher Grund. Also das Helfen und Heilen wollen, dass das heutzutage immer noch einer der Hauptmotivatoren ist, weswegen man ein Medizinstudium ergreift. Dann natürlich auch Dinge, das war bei mir auch schon so, das Interesse am Körper, an der Biologie, an der Anatomie. Ich finde den menschlichen Körper nach wie vor unglaublich faszinierend. Und das ist das, was doch die jungen Kolleginnen und Kollegen häufig angegeben hatten, naturwissenschaftliches Denken. das ist das, was sie denken, in der Medizin zu finden.
Altruismus haben Sie gerade schon angesprochen. Wie äußert sich das, dieser Altruismus, dass man auch das Bedürfnis hat, zu helfen, als so eine intrinsische Motivation, die diesen jungen Menschen innewohnt?
Ja, das war noch spannend zu sehen. Wir haben so ein Ranking gemacht, was für Faktoren sind entscheidend, wenn man einen Beruf auswählt. Und es gab da auch ein bisschen so Klischee-Resultate bei jüngeren Menschen, die Wirtschaft oder Jura studieren wollten. Da war es vor allem Karriereaspekte, es war aber auch Verdienstmöglichkeiten. Und das war ganz spannend bei denen, die Medizin studieren wollten. Da war sinnstiftende Tätigkeit viel, viel höher. Natürlich, jetzt können Sie sagen, als Arzt, Ärztin verdient man immer genug, aber es scheint doch jetzt nicht so der Hauptmotivator zu sein. Und wenn ich einen Tipp geben darf, wegen dem soll man nicht mehr Medizin studieren, weil ich denke, es gibt andere Berufe, wo man das Geld schneller, einfacher und mehr verdienen kann. Das ist eine Randbemerkung.
Das Bedürfnis nach Sicherheit, da haben Sie auch herausgefunden, dass das einen hohen Stellenwert hat bei dieser Generation. Was bedeutet das? Warum ist Sicherheit denen so wichtig und wie äußert sich das?
Offenbar ist Sicherheit für diese Generation sehr typisch, weil die sind natürlich, wenn Sie sich vorstellen, Nullerjahre geboren. Die kennen eigentlich nur die Zeit nach 9/11. Ich bin jetzt doch schon über 50. Für mich gibt es auch eine Zeit vor dem 11. September, wo man da reisen konnte, wirklich sich relativ frei und unbeschwert bewegen und so quasi die ganzen Kontrollen. Das ist sicher mal was die kennen, was Unsicherheit vermittelt. Dann ist natürlich auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ich denke da Börsencrash 08, aber wenn wir jetzt zurückschauen, letzten paar Jahre Inflation, die wirklich viele Leute auch, vor allem die Eltern natürlich dieser Generation Z-Personen, ja, wo sie gemerkt haben, das Geld liegt nicht mehr auf der Straße. Die sind nicht mehr so ganz wohlbehütet oder finanziell unbedarf aufgewachsen wie vielleicht die Millennials. Und das merken wir ein Stück weit schon. Jetzt können Sie mir natürlich sagen, ja, aber die fordern ja dann auch viel vom Arbeitgeber, da muss ich Ihnen recht geben. Aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so forsch wie Millennials. Aber sagen wir jetzt mal, was so Geld anbelangt oder berufliche Karriere.
Welche Rolle spielt denn dieses Thema Work-Life-Balance? Also man sagt der Generation Z ja auch irgendwie nach, die wollen gar nicht mehr so richtig arbeiten. Das ist wichtig, dass es gut mit der Freizeit, mit der Familie kombinierbar ist. Was haben Sie dazu herausgefunden?
Sie dürfen nicht mehr Work-Life-Balance sagen, es ist nämlich nur noch die Life-Balance, habe ich gelernt. Das ist denen schon wichtig. Ich denke, das merke ich jetzt auch im Alltag. In Deutschland ist, glaube ich, weniger, in der Schweiz für Ärztinnen und Ärzte, gerade Assistenz- und Oberärztinnen, habe ich halt immer noch die 50-Stunden-Woche. Gibt jetzt gerade Bestrebungen, das haben die Millennials so angestoßen, in der Schweiz wird jetzt groß diskutiert, 42 plus 4, 42 Stunden Arbeitszeit, 4 Stunden strukturierte Weiterbildung. Das wollen die schon. Ich habe jetzt quasi das Ziel, bei mir arbeiten alle noch 80% von 50, dann landen sie bei den 42 Stunden. Also wir mussten uns zum Beispiel jetzt völlig neu planen. Wir sind nicht mehr so aufgestellt auf den Bettenstationen Montag bis Freitag. Wir brechen die Woche zum Teil wirklich in der Mitte und haben, ich habe manchmal Assistenten 4 Tage und dann einer Freitag bis Montag und dann wieder der erste. Also das mussten wir uns zum Beispiel mit den Dienstplänen doch recht anpassen, um auch klar natürlich dem Gesamtarbeitsvertrag, wo wir nicht immer ganz legal waren früher, aber auch den Bedürfnissen der jüngeren Kolleginnen und Kollegen entsprechend anzupassen.
Jetzt arbeiten in den Kliniken ja Angehörige aus ganz unterschiedlichen Generationen. Sie haben gesagt, Sie sind über 50, also Generation X wahrscheinlich. Dann gibt's noch Boomer, dann gibt's noch die Generation Y, die Millennials. Wie funktioniert das so im Zusammenspiel mit diesen verschiedenen Generationen? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich finde das spannend und wie soll ich sagen, es gibt ja nicht so die Gruppen, dass dann nur die Zs miteinander essen gehen und die Boomer sich irgendwo abkapseln. Nein, aber es ist natürlich schon so, jeder hat so andere Bedürfnisse. Ich schätze zum Beispiel die Boomer unglaublich, die arbeiten alle noch 100%. Da sagt man ja aber auch, die leben, um zu arbeiten. Und ich bin froh um die, weil die nicht ständig groß auf die Stempeluhr schauen und wirklich noch manchmal fast bis zum Umfallen arbeiten. Und jede Generation hat natürlich so ihre Ideen, ihre Bedürfnisse. Und da muss man natürlich schon, es gibt nicht so einen Führungsstil, den man über alle stülpen kann. Da muss man schon ein bisschen auch schauen, individuelle Lösungen zu finden, kreative Lösungen. Aber ich denke, das macht das Ganze auch spannend. Also vor allem Führungsarbeit.
Gibt es Konfliktpotenzial zwischen den einzelnen Generationen?
Oh ja, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hat mal einer, der gleich alt wie ich, X, leitenden Ärzte gesagt, ja, die jetzigen Assistenzärztinnen und Ärzte seien halt schon nicht mehr wie früher, die seien deutlich schlechter. Und da muss man dann manchmal schon auch ein bisschen im Zweiergespräch sagen, soll doch so gewisse Statements bitte, bitte nicht bringen. Ja, nein, nein, das gibt's natürlich. Und natürlich die Jungen, die heute lieber Podcasts oder Webveranstaltungen schätzen und dann die Eltern, die noch Hörsaalveranstaltungen wünschen, wir lösen es jetzt mit Hybridmodellen sowohl als auch. Das finde ich aber noch spannend, weil das ergibt neue Möglichkeiten. Ich hätte vor 5 Jahren nie gedacht, dass ich je einen Podcast aufnehmen würde. Und meine Kinder, die sind so Z-Kinder, die lieben Podcasts. Und ja, jetzt bin ich auch dabei.
Da können Sie Ihren Kindern auch was Spannendes mal zeigen. Vor 5 Jahren hätten wir sowieso noch gar keinen Podcast gehabt, aber sehen Sie denn Unterschiede jetzt zwischen Deutschland und der Schweiz, wenn Sie da mal schauen? Also Sie haben gesagt, die Arbeitszeiten sind bei Ihnen doch noch ein bisschen anders. Gibt es noch mehr?
Also eben, ich glaube, in Deutschland ist 42-Stunden-Woche, wenn ich es recht im Kopf habe. Personalschlüssel. Ich mache viel so Peer-Reviews für IQM, das ist die Initiative Qualitätsmedizin in Berlin. Da sehe ich auch in deutsche Kliniken und ich sage es dann an meinen Kollegen häufig auch, wie verwöhnt wir noch sind, was für einen tollen, größeren Personalschlüssel wir haben bei Pflegenden und aber auch bei Ärztinnen und Ärzten. Und eben eine Stationsleiterin aus Deutschland, ich habe sie auch noch gefragt vorhin beim Mittagessen, sie hat mir gesagt, das Mittagessen, das sei in Deutschland gar nicht üblich, weder bei Pflegenden noch bei Ärztinnen und Ärzten. Und in der Schweiz ist das fast ein bisschen heilig, weil da trifft man sich wieder, da kann man nochmal Dinge besprechen.
Und zwar auch generationsübergreifend, oder sehen Sie da, ja?
Ah, doch, doch, nein, 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 absolut. Und dann natürlich, ich denke, wenn ich in deutschen Kliniken bin, erlebe ich häufig, der Führungsstil ist viel direktiver. Wir in der Schweiz, wir sagen immer, wir haben flache Hierarchien. Das ist dann manchmal für ausländische Kollegen und Kolleginnen etwas schwierig, weil innerhalb der flachen Hierarchie gibt es dann doch Finessen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so merkt. In Deutschland merkt man es, finde ich, recht schnell, wie steil die Pyramide ist. Schweiz wahnsinnig konsensorientiert. In der Schweiz müssen sie sehr vieles, gerade auch interprofessionell, ausdiskutieren, bevor sie es umsetzen können. Und da beneide ich manchmal vielleicht deutsche Chefärzte, die einfach sagen kann, so ist es und dann ist es wirklich so.
Sehr spannend. Wir kommen da im Grunde schon in diesen Bereich. Was haben Sie aus Ihrer Studie mitgenommen, auch für die Strukturen in der Klinik, auch für die Organisation in der Klinik? Was ist denn das zum Beispiel, wenn Sie so auf diese Strukturen, auf die Hierarchien schauen? Wie wünscht sich das die Generation Z und was haben Sie vielleicht auch geändert, um dem eher gerecht zu werden?
Generation Z sagt man ja, das ist so die Generation, die sucht immer die Wahrheit hinter der Wahrheit. Das ist eine Generation, das ist auch spannend, die wollen wissen, was ein Chef denkt, wie ein Chef tickt, durch was lässt er sich leiten. Die sind recht interessiert, so zu wissen, was tut sich, was bahnt sich an, haben dann aber auch wirklich kreative Ideen. Da muss man manchmal dann schauen, ich muss ja auch aufpassen, ich kann nicht gewisse Dinge, die in der Spital- oder Geschäftsleitung diskutiert werden, mit allen diskutieren. Da bin ich an ein Geheimnis gebunden, genauso wie ich an Personalrecht gebunden bin, dass ich individuelle Dinge nicht mit allen diskutieren kann. Aber es ist insofern spannend, dass die sich auch sehr viel Gedanken machen, durchaus konstruktiv. Und da haben wir zum Beispiel auch angeführt, dass an einem Rapport mal eine halbe Stunde einfach verwendet wird. Was gibt es in der Klinik? Was sollen wir ändern? Gibt es was, was wir ändern müssen? Wer hat eine Idee? Dass ich aber auch so ein bisschen sage, wie ist die Großwetterlage, was bahnt sich an? Und nicht nur mit meinen engsten leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern eben auch mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
Wie prägt das die Führungskultur jetzt in Ihrer Klinik? Was muss man tun als Führungskraft, um tatsächlich der Generation Z gerecht zu werden und mit denen ins Gespräch zu kommen, sodass die sich angenommen fühlen?
Ich denke, zuhören, mit ihnen diskutieren, die schätzen das unglaublich. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch unglaublich spannend, was da für durchaus wirklich tolle Ideen kommen. Ja, man muss dann manchmal sagen, okay, das können wir jetzt nicht sofort lösen. Da gibt es noch Dinge übergeordnet, die beachtet werden müssen. Aber ich nehme es mal mit als Gedankenstütze, das mit Ihnen anschauen. Ja.
Welche Rolle spielt Feedback?
Oh ja, Feedback, das ist, ich bin aufgewachsen, no news are good news. Das ist für die Jungen ein Graus. Die sind sich halt jetzt wirklich durch die wahrscheinlich Smartphones gewöhnt, Daumen hoch oder irgendwelche Stickers, wenn was toll ist. Und das erwarten die natürlich von uns auch im Klinikalltag. Also wenn wir denen nicht rückspiegeln, fast zeitnah, da sind sie so ein bisschen verloren. Und das muss man wirklich üben, weil ich zum Beispiel bin groß geworden, dass man Feedback als Sandwich geben muss. Zuerst was Gutes, dann darf ich was Kritisches, aber ich muss unbedingt dann mit positiv aufhören. Meistens gebe ich dann eben vorher auf, weil ich da mir so viel überlegen muss. Aber dass wir zum Beispiel wirklich auch mich und andere Kolleginnen und Kollegen in Führungspositionen schulen mussten, wie gebe ich so Instant Feedback, kurzes Feedback. Mussten dann den Assistenten aber auch lernen, ihr müsst Feedback annehmen. Es ist nämlich schwierig, Feedback anzunehmen. Dass es wirklich mal ein Feedback ist, nicht eine Rechtfertigung, ist auch nicht eine Evaluation. Also diese Dinge mussten wir ausdifferenzieren. Und ich bin recht gespannt. Gestern habe ich mit Kollegen vom Inselspital, das ist das Universitätsspital in Bern, die Internisten dort haben eine App entwickelt, dass man jetzt eben mehr so Evaluationsfeedback wirklich strukturiert sammeln kann, geben kann, dass dann den Assistentinnen und Assistenten das noch in grafischer Form, so 5 oder 6 wöchentlich gegeben wird. Das möchten wir im September einführen. Ich bin gespannt, was uns das noch bringen wird.
Das klingt ganz spannend, das so mal strukturiert aufzuarbeiten, ne, diese Feedback-Kultur. Wie sieht's aus in die andere Richtung? Geben die auch Ihnen Feedback und wie sieht das aus?
Ja, das wäre mein Wunsch. Das sage ich denen eben auch immer. Ein Chef bekommt meistens nicht Feedback oder vielleicht dann Ende Jahr in einer Mitarbeiterbefragung so irgendeinen Zahlenscore. Denn das sage ich auch, das fließt noch nicht und habe ich gestern auch diskutiert, weil die wollen in der App quasi Bottom-up-Feedback jetzt das auch einführen. Und ich habe gesagt, das laterale Feedback. Was gar nicht geht, ist das Assistierende einander Feedback geben. Und das finde ich immer noch recht spannend. Man würde ja meinen, die seien so auf Augenhöhe unterwegs. Aber da merke ich auch, da ist die Hemmung am größten.
Ein anderer Punkt ist psychologische Sicherheit. Wie kann man den jungen Leuten psychologische Sicherheit geben und was verstehen Sie darunter?
Einfach so geben kann man es nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine Klinikkultur, die man miteinander erarbeiten muss. Und es geht so quasi darum, wenn ich Ängste habe, wenn ich Fragen habe, darf ich die stellen? Und ich sage immer, es gibt keine doofen Fragen, man muss die stellen. Ich bin froh, wenn Kolleginnen und Kollegen auch, sagen wir jetzt salopp, dumme Fragen stellen, weil dann weiß ich, wo ich ihnen helfen kann, wo ich ihnen helfen muss. Für mich ist das viel lieber, als sie machen irgendwas und hinterher muss ich einen Scherbenhaufen zusammenräumen oder entdecke gefährliche Situationen. Aber das braucht natürlich dann auch die Offenheit der Vorgesetzten, dass die Leute, die dann eben diesen Mut haben, diese Fragen zu stellen oder sich auch kritisch zu äußern, nicht dann in irgendwelche Strafrotationen verbannt werden oder die beliebten Rotationen wie Intensivstation oder Intermediate Care dann eben nicht bekommen, weil sie vielleicht unangenehm auffallen. Das muss man mit denen wirklich thematisieren, respektive nein, vor allem mit den Kaderärztinnen und Ärzten, die ja dann darüber entscheiden, quasi wie ein Curriculum gestaltet wird.
Klappt das in der Praxis? Das klingt im Moment auch wieder so, als hätten wir da Konfliktpotenzial gefunden, oder?
Ja, natürlich gibt es da Konfliktpotenzial. Aber ich denke, das ist Aufgabe wirklich der Führungskraft. Wie will ich, dass in meiner Klinik die Leute miteinander umgehen?
Ja. Zum Thema miteinander umgehen. Man trifft sich ja jetzt nicht mehr nur bei der Arbeit, sondern auch privat manchmal. Das Grillfest zum Beispiel, man geht zusammen auf ein Stadtfest. Welchen Stellenwert hat das für die jungen Leute?
Ja, wirklich einen großen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als befohlenes Kaffee trinken oder befohlener Grillabend. Und wir haben vorher ja so ein bisschen diskutiert, wie tickt ein Chef, einander mal privat zu sehen, einander nicht nur in den weißen Kleidung zu sehen, sondern eben auch in einem anderen Umfeld. Wir haben letzte Woche eben wieder das Grillfest gemacht, sind 60 von 110 Ärztinnen und Ärzten in meiner Klinik gekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut. Ich hoffe, sie machen es nicht nur um mir zu... Weil sie wissen, ich fand es einen schönen Abend. Es war wirklich toll. Aber das sind solche Dinge, die tragen auch zur psychologischen Sicherheit natürlich bei. Man kennt sich, man weiß, wie wer ist, sei das beruflich als auch privat.
Ist das denn was, was den älteren Kolleginnen und Kollegen so leicht zu vermitteln ist, dass sie jetzt neben der Arbeitszeit auch noch da ein Grillfest haben, wo sie gerne eingeladen sind?
Sie sind zumindest gekommen. Nein, es ist ja wirklich freiwillig. Und das Schöne war, auch die kamen. Auch die haben ihren Platz. Also nicht nur, ich mache das nicht für die Jungen, ich mache es für alle. Ja.
Das klingt so, ne? Dass auch wirklich alle davon profitieren. Inwieweit profitieren auch die älteren Mitarbeitenden von diesen Neuerungen, die durch die Jungen jetzt in die Atmosphäre auch ins Miteinander einziehen?
Jetzt, Jungen haben, glaube ich, wirklich schon ein bisschen aufgemischt. Sei das damals die Millennial gewesen. Millennials, das waren ja so die Ersten, die haben dann wirklich mit einer Vehemenz so eine Work, die haben noch Work-Life-Balance eingefordert. Und jetzt ist wirklich auch so immer mehr auch Kollegen so Generation X, die sich so vorstellen könnten, mal 90% zum Beispiel zu arbeiten. Da könnte ich mir so alle 2 Wochen mal einen Wochentag freinehmen. Also diese Gedanken, das kam, glaube ich, wirklich vor allem von der jüngeren Generation. Und dann natürlich das technisch Affine. Wir haben es vorher gehabt mit Hybridveranstaltungen. Wir zeichnen zum Beispiel all die Vorträge auf einer Plattform. Da kann ich die auch anhören mir im späteren Zeitpunkt, wenn ich vielleicht nicht da war in der Klinik. Diese Dinge bis auch zu, wie nutze ich die digitalen Medien? Ich bin noch groß geworden, wenn ich ein Produkt gekauft habe, ich bin mir noch gewöhnt, eine Bedienungsanleitung. Und ich ertappe mich manchmal heute noch, wenn Sie heute ja was bestellen oder bekommen, es hat ja meistens keine Bedienungsanleitung mehr dabei, dann suche ich manchmal noch nach PDF-Bedienungsanleitung sowieso in Google. Beispielsweise meine Kinder oder auch meine Assistenten, die gehen zum Teil auf YouTube, geben einfach die Frage ein, wie mache ich das? Und das finde ich total faszinierend und ertappt mich jetzt manchmal nicht im Spital, aber zu Hause auch dabei, dass ich einfach mal auf YouTube schaue, wie ich was mache.
Ist ja auch viel anschaulicher, als sich das alles anlesen zu müssen, ne? Also, dass einem vorgemacht wird, wie sind denn die Handgriffe, was muss man da tatsächlich tun?
Ja, absolut. Ich muss letzte Woche ein Kellerfenster kitten. Ich bin eine handwerkliche Niete, darum bin ich Internist geworden. Da habe ich es mir halt auch auf YouTube angeschaut, wie das mit dem Kit geht, wie man das einsetzt. Es war lehrreich und bis im Moment hält das Fenster noch. Ich bin stolz.
Da können Sie auch stolz drauf sein. Gibt es denn sowas auch schon für den klinischen Kontext oder ist es eher privat, dass man sowas nutzt?
Nein, es gibt natürlich schon, bitte nicht auf YouTube, aber es gibt natürlich jetzt immer mehr auch wirklich Seiten, die das einem visuell erklären in Form von Kurzfilmen, beispielsweise Interventionen, Punktionen. Da gibt es mittlerweile tolle Beispiele. Ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber das wird natürlich heute viel, viel visueller vermittelt als einfach nachlesen in einem Buch, wie das früher der Fall war.
Es müssen halt auch die Angebote dafür geschaffen werden, ne? Also die hybriden Dinge jetzt in der Ausbildung haben Sie schon erwähnt. Gibt es noch was, was Ihnen dazu einfällt, wie Inhalte inzwischen anders vermittelt werden vielleicht als früher?
Ja, wie kann man das sagen? In der Schweiz, alle Studierenden lernen nur noch mit Amboss und ich meine, die haben fast das Monopol. Wir hatten früher noch Bücher, wo man wusste, damals Innere Medizin Herold, bis von Herbst bis Weihnachten musste man mindestens bei Seite 100 sein, dass es einem reicht für Staatsexamen und heute ist es ja in 100 Tagen zum Hammerexamen, wo sie wirklich durch strukturierte Fragen, durch strukturierten Text bis dann eben auch Bildinformation, Video-Tutorials quasi durchgeleitet werden. Und wir sind noch auf der Suche so nach einem idealen Curriculum, auch für AssistentInnen. Wir bieten aber noch sehr viel vor Ort an in Form von Kursen, in Form von Hands-on. Aber ich denke, dass digitale solche Dinge ergänzend sicherlich in Zukunft noch mehr dazukommen werden, als das heute der Fall ist.
Welche Rolle spielt Physician Wellbeing? Was ist das genau und wie kann man dafür sorgen, dass es den Ärzten, Ärztinnen tatsächlich gut geht?
Ja, das ist wirklich so, Achtsamkeit ist da so das Schlagwort, dass sie Achtsamkeit in den Alltag bringen, nicht nur den privaten, auch den Klinikalltag, dass sie sich zumindest auch mal des Themas wirklich bewusst werden. Wir machen jetzt auch da ein Projekt mit einem 8-wöchigen Online-Achtsamkeitskurs. Ich bin auch da mit dabei, bin aber so quasi außerhalb der Gruppe, dass ich ja nicht irgendwie störe, die Assistenten. Und nächsten Montag geht's los, wir sind jetzt so quasi alle ready, dass es technisch funktioniert. Das kann jeder für sich in seinem Tempo machen und ich bin da selbst auch sehr gespannt, einfach um nicht auszubrennen und den Energielevel möglichst hoch zu halten, weil wir wollen ja alle authentisch sein, wir wollen diesen Altruismus hochhalten und eben uns nicht irgendwie auflösen oder im schlimmsten Fall ausbrennen oder gar den Job verlassen.
Sie haben jetzt schon jede Menge verschiedene Aspekte angesprochen, wie es auch bei Ihnen in der Klinik umgesetzt wird, um der Generation Z quasi das zu bieten, was sie gerne hätte, was sie sich wünscht. Wie spiegelt sich das wieder bei Ihnen, wenn es darum geht, neue Ärztinnen und Ärzte einzustellen? Hat das Einfluss auf Ihr Recruiting?
Ja, natürlich. Also Bewerbungsgespräche, früher war ja das so das ich habe es selbst noch erlebt, Stärken, Schwächen, da wurde man so fast ein bisschen gegrillt. Bewerbungsgespräche heutzutage, das gleiche fast einem Coaching. Passt der oder die Person in unser Betrieb? Kann ich das, was die sich wünschen, was sie später werden möchten, in einem Stück weit bieten? Bekomme ich das zurück, was ich mir natürlich erwarte, und macht so einen Sinn für deren weiteren Weg? Also ich sehe meine Rolle da viel, viel mehr coachend als irgendwie mehr jetzt selektionierend. Ja oder nein, natürlich muss ich am Ende selektionieren, weil ich so quasi von 10 Bewerbungen nur eine berücksichtigen kann. Also das hat sich sicherlich deutlich geändert. Und natürlich dann auch im Gegensatz zu früher, ich lasse die Leute kommen, ich lasse die für eine Hospitation kommen, dass die auch wissen, was sie antreffen, weil was da gesprochen wird über uns oder was die vielleicht in Weiterbildungskonzepten lesen, ich will, dass die das sehen. Ich will die aber natürlich auch im Alltag sehen. Ist ja dann eine Umgebung, die sie nicht so kennen. Wie gehen die auf, wenn ich die auf Visite mitnehme, wie gehen die an unbekannte Patienten ran? Wie sprechen die mit der Pflege? Dann sehe ich sie so ein bisschen im Alltag.
Haben Sie aktuell Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, gerade was Assistenzarztstellen betrifft? Oder sind Sie eigentlich so, wie Sie aufgestellt sind, da gut dabei?
Ja, das Zweite. Nein, ich habe 33 Assistentenstellen, also Vollzeitstellen, aufgeteilt auf rund 40 Personen. Ich muss jedes Jahr so etwa 15 bis 20 neue Stellen besetzen, weil bei uns, wir sind ein Ausbildungsspital, wo man 2 Jahre bleibt. Auf eine Stelle, die ich besetzen muss, habe ich etwa 10 Dossiers. Also wir sind wirklich in der Lage, dass wir auswählen können. Ich bin natürlich stolz drauf, aber das ist auch viel Arbeit, diese Selektion. Ich bin jemand, der nicht so gerne absagt, aber ich muss zwangsläufig auch Absagen machen. Aber das haben wir uns wirklich erarbeitet. Ich bin 10 Jahre jetzt in dieser Position. Wir haben uns damals gesagt, wir wollen für Studierende und Assistierende quasi das Aus- und Weiterbildungsspital Nummer 1 sein. Überregional. Und ich darf vielleicht mit Stolz sagen, da sind wir sehr gut unterwegs.
Das klingt sehr, sehr gut. Wie ist denn insgesamt da die Lage in der Schweiz? Stehen Sie da außergewöhnlich gut da oder gibt es in der Schweiz anders als in Deutschland weniger Schwierigkeiten, diese Stellen zu besetzen?
Es kommt natürlich darauf an, wenn Sie in irgendeinem Ballungszentrum sind, dann haben Sie wahrscheinlich nicht so Mühe. Aber ich sehe es häufig, Reha-Kliniken auf dem Lande oder auch sehr viele kleine Regionalhäuser, die haben wirklich Mühe, ihre Stellen zu besetzen.
Was raten Sie denn anderen Kliniken? Also Sie sind sehr erfolgreich damit, die Generation Z zu gewinnen und haben da sehr viele Maßnahmen schon ergriffen. Wenn andere Kliniken das jetzt hören und sagen, wir möchten das auch gerne, dass das bei uns so läuft. Wie fängt man an? Was sollte man da tun?
Das ist jetzt schwierig, so ein Generalrezept. Nee, ich denke, man muss sich mal einlassen auf die. Seien wir ehrlich, die meisten, die so in Chefpositionen sind, die haben meistens Kinder, Generation Z, ja, vielleicht dann die Alphas ab 2020. Dass man sich wirklich auch ein bisschen bei denen inspiriert. Wie ticken die? Was wollen die? Und dann geht es natürlich dann sehr schnell mit der Personalabteilung in Diskussion. Teilzeitstellen, das heißt viel mehr Leute, das heißt viel mehr sozialen Overhead, den sie da bezahlen müssen. Also es gibt durchaus in der Schweiz auch Kliniken, die haben immer noch 100% Stellen, weil sie denken, es ist billiger, weil sie dann weniger Köpfe brauchen. Sie haben ein Problem, wenn 100% ihnen ausfällt, dann kann niemand aufstocken. Das ist dann immer so meine bissige Bemerkung. Also sie müssen sich da schon natürlich auch eine Strategie überlegen, wie wollen sie das angehen. Und ja, dann sind es die Themen, die sie jetzt im Interview angesprochen hat. Es ist Feedback, es ist psychologische Sicherheit, Physician Wellbeing, das ist jetzt immer mehr. Und da merke ich wirklich so das Gefahr von Ausbrennen.
Das klingt ja nach so einem Thema, was tatsächlich auch für alle Generationen wichtig ist, ne? Wo Sie und die älteren Generationen, die älteren Mitarbeitenden auch davon sehr deutlich profitieren können.
Ja, ich denke schon. Es soll ja Betriebe mittlerweile geben, die einen Chief Happiness Officer haben. Ich weiß nicht, was der oder die den ganzen Tag wirklich macht. Bin noch keiner begegnet. Aber es geht natürlich schon darum. So, wir wollen ja ein sinnerfülltes Berufsleben. Und wenn wir solche Dinge hochhalten können, ich denke, dann profitieren wir alle. Und man weiß, die Patientinnen und Patienten, für die wir ja natürlich schlussendlich da sind, die werden besser betreut.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die junge Generation immer die junge Generation sein wird, sondern wenn Sie das mal weiterdenken, in 10 Jahren, in 20 Jahren, sind das die Oberärzte und Chefärzte, die die Politik in den Krankenhäusern bestimmen. Was glauben Sie, wie wird's dann aussehen? Ist jetzt ein bisschen Glaskugel, aber was denken Sie von dem, wie Sie die jetzt kennenlernen? Was werden das eines Tages für Führungskräfte sein?
Mit all dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, von Physician Wellbeing bis zu Feedback, es tönt ja fast nach einer idealen Welt. Wir müssen schauen. Ich denke, die Welt wird aber fragmentierter. Wie sind Sie an den Praxen, wo früher eine Einzelpraxis war? Wenn die überhaupt einen Nachfolger, Nachfolgerin finden, sind es mindestens zwei, wenn nicht gar drei. Also ich denke, es wird ein Challenge sein. Es wird viel mehr Leute im System haben, die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern. Irgendjemand muss dann die Klammer quasi der Sub-Sub-Sub-Spezialisierung wieder zusammenführen. Im Moment gelingt uns das, ich bin ein Generalinternist, gelingt uns das noch? Sprechen alle von KI, wie viel die dann noch irgendwie mitbestimmen wird, ich weiß es nicht. Aber es wird, denke ich, sicher ein Challenge sein, größere interprofessionelle Teams zu koordinieren, um natürlich Patientinnen und Patienten möglichst gut zu behandeln.
Wenn wir jetzt so langsam mal zum Schluss kommen, als so ein kleines Fazit aus Ihrer Studie und den Erfahrungen, die Sie im klinischen Alltag machen, wie schätzen Sie die Generation Z insgesamt ein?
Es ist eine tolle Generation, die Generation Z. Sie wird zum Teil ja ein bisschen so verunglimpft, faul, verwöhnt. Ich erlebe die wirklich anders. Vielleicht manchmal ein bisschen laut, manchmal ein bisschen vor, stellen viele Fragen, sehr viele Warums, aber ich finde das spannend. Und aus meiner Erfahrung, die sind genau gleich leistungsbereit wie die Generationen vor ihnen. Und ich bin manchmal auch froh, hinterfragen sie alles, wo ich vielleicht manchmal auch heute noch irgendwelche stupide Excel-Files abfülle, einfach weil man mir sagt, ich müsse das machen, würden die natürlich dann fragen, ja, wer interessiert das und warum und kann man das nicht anders? Und meistens gibt es dann zu meinem Schreck plötzlich noch einen einfacheren Weg, dass auch ich wieder Zeit spare. Also von dem her, ich finde es eine spannende Generation, die vieles in Frage stellt, aber auch sehr viel zurückgeben kann, wenn man in einem guten Dialog miteinander ist.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Zimmerli. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann melden Sie sich doch einfach per Mail bei uns. Die Adresse lautet podcast@ärztestellen.de. Ich sag's nochmal, podcast@ärztestellen.de.